Wenn wir zurückschauen, sind es genau 31.392 Stunden oder 1.308 Tage oder 186 Wochen und 6 Tage oder 43 Monate oder 3 Jahre und 7 Monate, wo der Jonas Lüscher da in der FEG Altstätte angestellt war. Und mit dem heutigen Tag, 24.00, gehen die 31.392 Stunden zu Ende. Vielleicht erinnerst du dich, Jonas, noch zurück an den allerersten Arbeitstag. Du bist nämlich als Schöckler eingestiegen am 1. August mit einem Viertig. Und am 2. August, am Dienstagmorgen, ist es losgegangen. Ich glaube, wir haben uns auf die 9 Uhr verabredet bei mir im Büro. Und dann ist der Ernst vom Leben losgegangen. Genau. Gut 3,5 Jahre bist du jetzt bei uns gewesen. Und heute, am letzten Tag von seinem Anstellungsverhältnis, kommt die Zeit zum Ende. Wir werden Jonas verabschieden. Ich darf dich aber noch kurz vorwarnen, Jonas, du bist heute nicht für einen Dienst eingeteilt, aber du hast eine Aufgabe heute. Du wirst spontan am Schluss die Predigt noch dürfen veranschaulichen und illustrieren. Einfach, dass du dich innerlich schon mal darauf vorbereiten kannst. Als Pastor ist man ja spontan und das hat Jonas gelernt in den letzten 3,5 Jahren. Genau. Aber keine Angst, wie du eben schon gemerkt hast, das Illustrationsmaterial liegt schon bereit. Genau. Du hast dich entschieden, deinen Weg als Pastor weiterzugehen. Und so habe ich mich entschieden, ein Thema zur Grundlage der Predigt zu machen, wie der Michael schon angetönt hat, Gemeinde. Wir haben letztes Jahr sehr über Gemeinde nachgedacht. Wir haben gesehen, es gibt viele Bilder von Gemeinde. Und das Bild vom Tempel, vom Haus, vom Bau Gottes, das haben wir noch nicht wirklich vertieft miteinander. Und darum möchten wir darauf eingehen. Und der Text, den wir da als Grundlage haben dazu, ist in Epheser 2. Für die, die mitlesen möchten, Epheser 2, ab dem Vers 19 bis zum Vers 22. Vielleicht kurz zum Kontext, bevor wir den Text miteinander lesen. Es geht im Vorfeld von diesen Versen um die Einheit von Juden und Christen. Und die, die im Römerbrief jetzt aktiv dabei sind, die merken, Moment, das kommt mir bekannt vor, das ist ein Thema, das Paulus immer wieder beschäftigt hat, aufzuzeigen, Christen, also Heiden, die an Jesus glauben, und Juden, die an Jesus glauben, da ist eine Einheit, da ist keine Trennung mehr. Solange sie nicht an Jesus glauben, ist da aber eine Trennung. Und das ist die Grundlage von diesen Versen, die jetzt kommen, ab dem Vers 19. Wir lesen es gerade miteinander. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Der Paulus schafft es da, in diesen nur 4 Versen gerade 2 verschiedene Bilder aufzugreifen. Im zweiten Teil, Verse 20 bis 22, daneben der Bau Gottes, der Tempel Gottes. Im Vers 19 die Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und auf das werden wir zuerst eingehen, in den ersten Teil. Hausgenossen Gottes sein und Mitbürger sein. Der Paulus schreibt den Brief an die Epheser. Und die Epheser waren mehrheitlich Heidenchristen. Merken wir aufgrund des Kontextes, auch gerade in diesen Versen, bereits im Vers 11 und 12 spricht er nämlich das Thema Fremdling sein an. Er erinnert Epheser an ihre Vergangenheit, woher dass sie kommen, bevor sie gläubig geworden sind. Er führt ihnen ihre Vergangenheit als Heiden vor die Augen. Jetzt der Begriff Heid, das ist ein heilsgeschichtlicher Begriff, den die Bibel immer wieder braucht. In der Bibel finden wir auf der einen Seite das Volk Gottes, das auserwählte Volk, die Juden. Man ist nach Abstammung, ist man Jude, das wird vererbt. Und auf der anderen Seite haben wir die Nationen als festen Begriff. Nationen, das sind all die Leute, die eben nicht Gottes Volk sind. Und daraus heraus kommen die Heiden. Die Heiden und Nationen, das ist deckungsgleich. Den Unterschied finden wir in der ganzen Bibel. Und der Unterschied, der sich schon nur äußerlich, körperlich zeigt, ist zum Beispiel in der Beschneidung. Die Juden, die beschnitten sind als Bundeszeichen, die Heiden, die Unbeschnittenen sind. Aber Heid zu sein, führt Paulus vor Augen, das ist mehr als nur unbeschnitten zu sein. Das hat eine geistliche Dimension. Das hat Konsequenzen aufs ganze Leben. angefangen damit, dass sie ohne Christus gewesen sind, sagt er in den Versen 11 und 12. Ohne Christus, oder vielleicht müssen wir besser sagen, ohne Messias. Sie haben die Messias-Hoffnung, die das Gottesvolk hat, haben sie nicht als Heiden. Kennen sie schlichtweg nicht. Da ist kein Messias, da ist keine Hoffnung auf einen Messias, da ist keine Hoffnung auf Rettung, die von Gott selber gepflanzt worden wäre. Der Heid lebt ohne die Hoffnung. Zudem ist der Heid ausgeschlossen vom Bürgerschaft, vom Bürgerrecht Israels. Und der Heid zur Zeit von Paulus, das sind in der Regel Griechen gewesen. Also Griech sein, Heid sein, das ist gleichbedeutend zu selber Zeit. Und für Griechen ist Bürger sein von einer bedeutenden Stadt etwas Erstrebenswertes. Bürger sein heisst, man hat Rang und Namen, wenn man das von einer grossen Stadt ist, wenn man das von einer wichtigen Stadt ist. Und so sind die Städte damals auch in einem Wettkampf gewesen, wer den angesehensten Namen hat. Und jetzt kommt der Paulus und sagt eben, ihr habt keine Bürgerschaft in Israel gehabt. Ihr seid ausgeschlossen gewesen von dieser Hoffnung auf die Himmelsbürgerschaft. Er spricht da in diesen Wörtern, in dem Sprachgebrauch von den Heiden und zeigt, schaut, ihr seid entfremdet gewesen von Israel und durch das habt ihr nicht die Möglichkeit gehabt, Bürger von diesem Gottesvolk zu sein. Es geht da natürlich um eine geistliche Komponente. Der Heid selber wird das nicht als Nachteil gesehen haben. Aber aus geistlicher Perspektive ist das natürlich ein riesiger Nachteil. Und darum sind die Heiden auch fern von allen alttestamentlichen Verheißungen gewesen. Sie haben keine Perspektive für die Zukunft, die über den Tod auswirkt. Keine Perspektive, die verhebt. Ihre Perspektive heisst Tod und Gericht. Das ist die Perspektive, die ihnen Gott zeigt. In der Praxis hat die Distanzierung der Juden oder der Graben zwischen Heiden und Juden so ausgesehen, dass sich die Juden sehr stark von den Heiden distanziert haben. Ein wirklich gottesfürchtiger Jude hat darauf geachtet, sich nicht auf Heiden einzulassen. Ein Heid nicht zu berühren, sonst hätte er sich verunreinigt. Nicht zum Heid auf Besuch gehen und die Türschwelle zu übertreten, damit er nicht verunreinigt wird. Dass der Heid nicht bei ihm auf Besuch kommt, damit er, der Jude, nicht verunreinigt wird. Heiden haben aber durchaus in Israel leben, als Ortsfremde. Aber das hat bedeutet, dass sie im besten Fall Gäste gewesen sind. Man hat sie geduldet. Aber es hat durchaus können sein, dass das geheißen hat, ihr wohnt außerhalb der Stadtmauer. Nicht innerhalb, das ist der innere Zirkel. Dort sind die Juden, sie waren außerhalb gewesen. Also der Heid hat nicht unbedingt einen einfachen Stand gehabt. Und wenn es jetzt so war, dass ein Heid in den Tempel wollte, weil er gottesfürchtig war, weil er Interesse hat an dem Gott der Juden, sich mit ihm auseinandersetzen wollte, dann war es so, dass er nicht ganz bis zum Tempel an konnte. Er ist in den Vorhof gekommen, den sogenannten Vorhof der Heiden, aber dort ist es nicht weitergegangen. Wir haben hier die Illustration von dem Tempel. Da in der Mitte, das ist der Herodianische Tempel, nicht der von Salomo. Und das war der ganze Tempelplatz. Hier die Säulenhalle von Salomo. Und da beim 19. sehen wir so eine Mauer. Das war eine Abschrankung, die rund um den Tempel war. Und weiter als zu dieser Abschrankung hätte ein Heid nicht dürfen. Geschweige denn opfern. Das war einem Heid nicht erlaubt. Und in dieser Abschrankung, die war regelmässig beschriftet mit Tafeln in griechischer und latinischer Sprache. Und dort ist gestanden, kein Fremdstämmiger darf in den Bereich der um den Tempel befindlichen Schranke und Einfriedung hineingehen. Wer dabei ergriffen wird, hat es sich selbst zuzuschreiben, denn darauf steht der Tod. Was hat das bedeutet für die Heiden? Als Heid war man im Fremdling. Im besten Fall war man ein Gast in Israel, bei den Juden. Als Heid lebt man in dieser Hoffnungslosigkeit, weil man den Messias nicht kennt, weil man den Messias nicht hat. Der ist einem nicht verheißen. Als Heid lebt man in dieser Aussicht auf Gericht und Tod. Als Heid hat man keinen direkten Zugang zu Gott. Der Tempel als Wohnort Gottes, man hat es gehört vorher von Michael, wie der Geist Gottes, die Wolke Gottes den Tempel erfüllt hat. Und der Heid hat Maximum bis zu dieser Mauer nicht dürfen. Hat nicht näher zu Gott dürfen. Am Heid ist der direkte Zugang zu Gott verwehrt. Und wenn wir jetzt in diesen biblischen Begrifflichkeiten drin sind, muss uns bewusst sein, dass der Paulus ganz so gut zu uns könnte reden. Ich glaube, niemand von uns ist jüdischstämmig. Ich wüsste es von niemandem von uns, im Livestream sowieso nicht. Aber die meisten Schweizer sind heidnischstämmig. Das heißt, was der Paulus da schreibt, gilt genauso für uns. Oder besser gesagt, hat genauso für uns gelten. Weil das ist ja genau die Intention von Paulus. Wenn er sagt, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Das ist Vergangenheit, das ist mal gewesen. Aber wenn ihr euch Christus zugewendet habt, hat sich das alles verändert. Das ist Vergangenheit, jetzt ist Neues gekommen. Die Vergangenheit ist durchgestrichen und das Gegenteil ist Tatsache geworden. Du bist kein Fremdling mehr. Du bist kein Gast mehr. Du lebst in dieser Hoffnung. Der Messias, wo du keinen Zugang gehabt hast, ist trotzdem zu deinem Messias geworden. Das ist die Botschaft vom Neuen Testament. Ist dein Retter geworden. Du lebst mit dieser Aussicht auf ewiges Leben. Eine Hoffnung, die über den Tod rausgeht. Und du hast einen direkten Zugang zu Gott bekommen. Und das will er betonen, indem er sagt, so seid ihr Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Mitbürger der Heiligen, es ist nicht so, dass die Juden Christen erster Klasse sind, wenn sie sich hinwenden zu Jesus, und die Heiden, wenn sie sich Jesus zuwenden, Christen zweiter Klasse. Sondern die sind Mitbürger der Heiligen. Da ist keine Grenze mehr. Ihr seid miteinander eine Einheit. Es ist eine Gemeinde. Mitbürger der Heiligen, egal ob jüdischer oder heidnischer Abstammung, ihr habt alle das himmlische Bürgerrecht bekommen. Du hast kein Bürgerrecht in Israel gehabt, aber wir haben Bürgerrecht im Himmel bekommen durch Jesus Christus. Das wichtigste Bürgerrecht, das wir je werden brauchen. Es ist egal, ob du Schweizer bist, Syrer, Amerikaner. Es gibt gewisse Bürgerschaften, die man nicht unbedingt wettet in dieser Welt, aber es geht darum, dass wir Himmelsbürger sind. Und das Zweite, wir sind Hausgenossen Gottes geworden. Wir gehören voll und ganz zu Gottes Volk. Wir haben Zugang bekommen zum Haus Gottes. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt vor 2 Wochen, Römer 5, wir haben Zugang zum Thron bekommen. Zugang zu dem Heilsraum der Gnade. Gottes Hausgenossen. Wir wohnen mit Gott im gleichen Haus. Und das ist etwas, was wir uns mal auf der Zunge oder vielleicht besser auf dem Herz zergehen lassen. Du bist ein Hausgenosse Gottes. Du lebst in einer WG mit Gott. Ist uns das bewusst? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dein Leben? Und ich werde an dieser Stelle ganz kurz einen Moment Zeit geben, die Gedanken einfach mal zu bewegen. Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Was bedeutet das für dich? Was löst das in dir aus? Wir nehmen uns ein paar Momente, um einfach in Ruhe darüber nachzudenken, was bedeutet das für mich, Hausgenossen Gottes zu sein? Paulus fährt nachher weiter, die kommenden Verse, vielleicht angeregt durch das Hausgenossensein und wechselt plötzlich in das nächste Bild hinein. In das Bild von der Gemeinde als Haus Gottes. Nicht mehr als Mitbürger oder als Hausgenossen im gleichen Haus leben, sondern jetzt werden Christen plötzlich zum Teil von dem Haus selber. Verse 20 bis 22. So seid ihr nun Mitbürger Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Paulus redet an ihn jetzt direkt von Kirche oder Gemeinde. Und doch wird uns klar, er spricht die Epheser als Gesamtsaat, Christen in Ephesus. Und das ist ein Prinzip, das gilt nicht nur für die Epheser, es gilt für alle Christen. Und damit für die ganze Gemeinde. Wir sind der Bau, das Haus Gottes. Und wir werden die verschiedenen Elemente, die Paulus da anspricht, miteinander anschauen. Als erstes Fundament. Und die meisten von uns leben ja im Rheintal und wir wissen, was es bedeutet, ein gutes Fundament zu haben. Die meisten Häuser da werden nämlich auf Pfähl gesetzt. Je weiter man ins Ried rausgeht und nicht da Richtung Appenzellerland aufbaut, haben wir einen weichen, einen torfigen Boden. Und wenn man dort nicht ein gutes Fundament hat, dann fängt sich das Haus, das Gebäude an senken. Und wenn es dumm läuft, und in der Regel läuft es dumm, dann senkt sich das Haus ungleichmäßig. Mir kommt immer da die kleine Schür, wenn man Richtung Oberried fährt, in Sinn, wo dort der Krumm im Zeug raus steht. Das passiert, wenn man kein gutes Fundament hat. Und darum wird gepfählt. Man bohrt Pfähl in den Grund runterbohren, in den festen Grund, unter den Torf, wo nachher das Fundament und eben das Haus draufsteht, damit es gerade bleibt. Das beste Beispiel dafür erleben wir tagtäglich bei uns zu Hause. Wir haben im Haus keine Türen, wo man sowohl so oder so stehen lassen. Sie fallen immer zu oder immer auf. Unser Haus ist nicht gepfählt. Wenn wir eine Murmel am einen Ecke der Wohnung am Boden legen, dann rollt sie durch die ganze Wohnung durch. Unser Haus hat sich ungleichmäßig absenken. Es ist kein gutes Fundament. Wir Christen können ganz im Gegensatz dazu auf ein wunderbares Fundament, auf ein Top-Fundament bauen. Der Paulus sagt, das Fundament von diesem Haus namens Gemeinde, das sind die Apostel und die Propheten. Jetzt, was bedeutet das Fundament der Apostel und Propheten? Wir kennen vom Alten Testament den festen Begriff, das Gesetz und die Propheten. Und das meint die ganze Offenbarung vom Alten Testament. Die Begrifflichkeit Gesetz und Propheten bezieht sich auf das gesamte Alte Testament, die Offenbarung von Gott, wo zum einen abgeschlossen ist und zum anderen normierend. Da drin hat sich das Volk Gottes, das Judentum, zu bewegen. Und jetzt kommt das Neue Testament, offenbart durch die Apostel und die Propheten, damit sind Propheten vom Neuen Testament gemeint, nicht vom Alten. Offenbart durch Apostel und Propheten und ist genauso abgeschlossen. Ist genauso normierend für die Gemeinde jetzt eben. Und in dem Sinn bildet Propheten und Apostel eben die Grundlage vom Neuen Testament von der Gemeinde. Die Grundlage von dem Bau Gemeinde. Jetzt ist es aber nicht so, dass wir uns vorstellen, dass sie sich selber etwas aus den Fingern gesogen haben, etwas erfunden haben. Wenn wir in den Korintherbrief gehen, dann finden wir Paulus, der nämlich sagt, das Fundament, das bereits gelegt ist, ist Christus. Und jetzt schreibt er den Epheser, das Fundament, das gelegt ist, sind Apostel und Propheten. Es ist eigentlich ganz einfach, die Apostel und Propheten haben nie etwas anderes da, als Jesus zu verkünden. Sie haben immer auf Jesus geschaut. Sie haben Zeugnis von ihm abgegeben. Und auch in diesem Text bringt es zum Ausdruck, wenn er sagt, er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Der Eckstein ist Zeugnis davon, dass die Apostel und Propheten immer auf Jesus ausgerichtet sind. Der Eckstein ist ja der Stein, der im Ecke vom Haus ist und somit die Richtung vorgibt, auf beiden Seiten. Zum einen gibt er den Ort vor, dort wo der Eckstein ist, dort geht es los und durch seine Lage gibt er die Richtung vor, wie das Gebäude soll wachsen. Für die heutige Zeit kennt man das nicht mehr wirklich, heute baut man anders, da braucht man keinen Eckstein, keinen Grundstein mehr. Vielleicht bei einem öffentlichen Gebäude gibt es noch eine Grundsteinlegung, aber wir brauchen das nicht mehr. Aber ich glaube, uns ist mehr oder weniger klar, der Eckstein, das ist der Stein, der als erstes gesetzt wird und nachher die Richtung für das ganze Gebäude vorgibt. Der Eckstein ist Jesus Christus. Er gibt den Ort und die Ausrichtung vom Gebäude vor. Der Psalmist hat ja auch bereits von dem Eckstein geredet. Und er sagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Der Stein, Jesus bezieht die Aussage nachher auf sich und der Petrus bestätigt das. Der Stein, Jesus ist gering geachtet worden. Die Führer vom Volk, die Bauleute, haben den Stein Jesus Christus gesehen und haben ihn weggeworfen. Du bist nichts wert, als Kreuz mit dir. Und Gott nimmt den weggeworfenen Stein und setzt ihn zum Eckstein, zum Maßstab für die Gemeinde. Ich will meine Gemeinde bauen. An Jesus Christus als Eckstein richtet sich die ganze Gemeinde aus. Orientierung und Richtung kommt von Jesus her. Und das Fundament ist an dem ausgerichtet worden. Jetzt ist es so, dass das Wort Eckstein noch eine zweite Bedeutung hat vom Griechischen her. Man kann es auch mit Schlussstein übersetzen. Jetzt, was ist ein Schlussstein? Wenn man einen Torbogen hat oder einen Brückenbogen, dann ist es ja so, dass man das zuerst abstützen muss mit einem Gerüst, bis der letzte Stein oben eingesetzt wird. Und sobald der Schlussstein eben eingesetzt wird, kommt der ganze Torbogen Stabilität über. Und dann kann man das Gerüst wegnehmen. Das heisst, wenn man den Schlussstein entfernen würde, fällt der Torbogen zusammen. Und das Ganze funktioniert auch noch etwas grösser, zum Beispiel in so einer Kuppel. So bei einem Kreuzrippengewölbe, bei einer Basilika oder so. Da kommen von verschiedenen Seiten kommen die Steine und in der Mitte jetzt ein grosser Schlussstein, der eingesetzt wird. Und sobald der drin ist, hebt das, wird stabil. Jetzt ist an dieser Stelle im Epheserbrief ganz klar, dass vom Eckstein, vom Grundstein die Rede ist. Aber an anderen Stellen im Neuen Testament, wenn vom Eckstein geredet wird, sehen wir, dass durchaus auch der Schlussstein kann verstanden werden. Also Christus ist nicht nur der Eckstein im Sinn von, er ist der erste Stein, Jesus ist auch der letzte Stein. Er gibt der Gemeinde auch Stabilität und Halt. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin das Alpha und das Omega. Es dreht sich alles um Christus letztendlich. Und auf dieser Grundlage wird jetzt eben das Haus Gottes bauen. Und das ist nicht irgendein Haus, sondern das ist der Tempel. Der Tempel Gottes. Wir werden durch den Geist Gottes zum Wohnort Gottes bauen. Und was bedeutet jetzt das genau? Es bedeutet, wir als Gemeinde, wir als einzelne Gläubige, in uns wohnt Gott. In uns ist Gott gegenwärtig. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Der Tempel ist der Ort, wo Reinheit war. Wo man alles daran gesetzt hat, dass Reinheit vorhanden ist. Der Tempel ist der Ort, wo Gott wohnt. Die Wolke, die Michael vorgelesen hat, wo Gott einzieht in den Tempel, Wohnort Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, sodass nicht einmal mit Priester fähig sind, den Dienst wahrzunehmen. Die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes, die im Tempel wohnt. Und das macht etwas mit mir, wenn ich mir das bewusst mache. Ich bin Tempel Gottes. Die Gemeinde ist Wohnort Gottes. Ich glaube, wenn wir das erlebt hätten damals, 1. Könige 8, die Erfüllung vom Tempel mit dem Heiligen Geist, ist übrigens genau gleich gewesen, wo die Stiftshütte mit Gottes Wolken erfüllt worden ist. Der Mose nicht mehr können hineingehen, Priester. Wenn wir das erlebt hätten, das würde uns durch Mark und Bein gehen. Das wäre so beeindruckend, das würden wir nicht mehr vergessen. Und in mir löst das die Frage aus, was würde das in meinem Leben verändern, wenn ich 24-7 in diesem Bewusstsein unterwegs wäre, ich bin Tempel Gottes. Da ist Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Was würde das in meinem Leben verändern? Und ich möchte die Frage weitergeben, was würde das in deinem Leben verändern? Was würde das an dem morgigen Tag verändern, wenn du aufwachst im Bewusstsein, ich bin Tempel Gottes. In mir wohnt Gott durch seinen Geist. In mir ist Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit. Was verändert das in unserem Leben? Darum schlägt der Apostel mehrfach in die Kerbe, weil wir Christen das immer wieder vergessen. Das ist etwas, was so schnell irgendwo an den Rand rausgedrängt wird. Und darum holen sie das immer wieder ins Bewusstsein und fordern uns raus. Leb gemäss der Herrlichkeit, die in dir ist. Und ich werde eine von diesen Stellen vorlesen, wo der Petrus nämlich auch das Beispiel vom Eckstein aufnimmt, im 1. Petrus 2, 4 bis 5. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Und dann kommt die Aufforderung an uns Christen. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Was bedeutet es, Teil von dem Tempel zu sein? Finde Petrus führt es sehr schön vor Augen. Wir sind lebendige Steine herausgefordert, uns wirklich brauchen zu lassen zum Bau. Aber wir sind lebendige Steine und wir wehren uns oft dagegen. Als lebendige Steine, da schauen wir doch oft darauf, wo das andere Steine platziert werden. Ach, das, was der Stein darf machen, das, was der Kevin darf machen, da ein Schlagzeug spielen, würde ich eigentlich auch gern. Ja, ihr wisst es, ihr kennt meinen Traum. Das ist nicht das, was ich gerne machen würde. Aber andere denken das vielleicht. Wieso bin ich an diesem Platz und nicht an diesem? Und wir fangen uns an, innerlich wegbewegen von dem Platz, wo Gott uns möchte, weil uns der Platz nebendran besser gefällt. Das Gras auf der anderen Seite vom Zaun ist immer grüner. Oder wir zeigen auf die anderen Steine, die gemäss unserem Dafürhalten nicht an ihrem Platz sind. Vielleicht kennen das so Gedanken. Warum eigentlich investiere ich mich so viel in die Gemeinde? Seit Jahren. Und der macht einfach nichts. Wieso bin ich immer der, der zuerst oder als zweites auf der Kuchenliste ist für das Gemeindezmittag und als andere Leute in der Gemeinde, die haben sich noch nie eingetragen? Und irgendwann kommt der Gedanke, solange jetzt nicht der oder die sich auch mal investiert, höre ich auch auf. Jetzt können die anderen mal, ich habe genug lang. Kennen wir so Gedanken? Das ist typisch lebendige Steine, die plötzlich sich wegbewegen und das Gefühl haben, sie wollen Platz machen für jemand anderen. Jetzt kann mal jemand anderen. Zu was möchte uns aber der Petrus herausfordern? Er wird uns herausfordern und sagt, nehmt euren Platz ein. Gott interessiert sich nicht dafür, was der Stein neben dem Michi macht. Also klar interessiert ihn jeder Stein, aber in der Beziehung zwischen Michael und Gott interessiert ihn, wo der Michael ist. Und der Michael wird einmal nicht vor Gott sagen können, ja weisst, der Stein links und rechts war auch nicht an seinem Platz, also bin ich auch nicht dort gegangen. Oder eigentlich hat mir der Platz links von mir besser gefallen, darum bin ich dort gegangen. Und Gott wird sagen, aber Michael, ich habe einen anderen Platz für dich gehabt. Die Herausforderung für jeden von uns ist, seinen eigenen Platz einzunehmen. Und das ist wirklich eine Herausforderung, das kennen wir, glaube ich, alle. Die Herausforderung ist, eine heilige Priesterschaft zu sein, wie es der Petrus da fordert. Jesus ist uns als lebendiger Stein vorausgegangen und hat den Platz eingenommen. Und der Petrus sagt, macht es genauso. Sind genauso lebendige Steine und nehmt euren Platz ein. Es kommt nicht darauf an, ob die anderen ihren Platz einnehmen und was sie für einen Platz haben. Es geht um deinen Platz. Nimm ihn ein. Und ich möchte als zweites Mal Zeit geben, um das einfach wirken zu lassen. Und zwar anhand von dem Text aus 1. Petrus 2, Vers 5. Leset den nochmal, bettend, mit Jesus. Vielleicht bekennend. Vielleicht zeigt dir der Heilige Geist in dem Moment auf, du bist nicht an deinem Platz. Ich habe einen anderen Platz für dich. Manchmal denken die Leute, Beni, du bist Pastor, du kannst gut reden, du weißt genau, wo dein Platz ist, auf der Bühne. Unter der Woche im Büro oder bei den Leuten daheim und am Sonntag auf der Bühne. Aber es gilt auch für mich, immer wieder herauszufinden im Alltag, wo ist jetzt genau mein Auftrag, wo soll ich mich investieren, wo nicht. Da sind wir alle genau gleich herausgefordert. Wo ist mein Platz? Wo ist dein Platz? Bewegen wir die Gedanken auch ein paar Momente. Wir möchten das, was wir in dem zweiten Teil miteinander angeschaut haben, das Tempel, das Haus Gottes, nochmal zusammenfassen und uns illustrieren lassen. Das ist der Moment, Jonas, wo du deine Spontanität unter Beweis stellen darfst. Du darfst Michael vorbei und das Headset anlegen. Du hast ja eine Vorliebe für Lego, Jonas. Das hast du uns bewiesen. Also wir zum einen im Büro, wir haben da eine gemeinsame Vorliebe. Und du hast das in der Weihnachtspredigt auch thematisiert. Du hast uns dort von deinem Kran vorgeschwärmt, deinem roten Kran, den du auf Weihnachten bekommen hast. Und jetzt ist einfach das mühsame Lego-Technikstein. Du darfst da gerade mal noch in die Mitte stehen vorerst. Lego-Technikstein sind einfach ein bisschen klein. Und darum haben wir uns für den grössen Bruder entschieden, Duplo. Ich sehe, du hast da noch zwei. Gehört das noch zu deinem Set an? Sehr gut. Ja, die Frage ist, ob du es brauchen kannst. Du tust illustrieren, nicht ich. darum sind wir zu Duplos geschwenkt, dem grösseren Bruder. Und ich habe dir gesagt, ich habe schon gewisses Veranschauungsmaterial da. Ich glaube, das ist das, was du auch gesehen hast, oder? Genau, da bin ich zu wenig vorsichtig. Sehe, du hast da eine Grundplatte. Und ich gebe dir vier so Steine, die bereits beschriftet sind mit diesen Begrifflichkeiten. Zweimal Jesus, einmal Propheten und Apostel. Und ich würde sagen, ja, darfst du mal drauf loslegen und anfangen illustrieren. Das, was wir da gehört haben. Ich ziehe mich zurück, damit wir genug Abstand haben auf der Bühne. Du darfst die Maske sonst gerne abnehmen.
Ja. Also wenn ich dich verstanden habe, du möchtest eine Zusammenfassung.
Ja, du kannst zusammenfassen und das einfach mit dieser bildlichen Darstellung nochmal vertiefen. Du darfst gerne auch mit eigenen Worten nochmal herausfordern. Also du bist Pastor, du hast auch die Freiheit, lass dich führen vom Geist Gottes.
Ja, das ist doch wunderprächtig. Also, wenn ihr gut aufgepasst habt, so wie ich, dann habt ihr einerseits gelernt, dass Jesus Christus ja eben auch der Eckstein ist. Also der ausrichtet, uns als Gemeinde, wo wir her sollen. Darum setze ich jetzt einmal in der Ecke setzen. Er hat aber auch erzählt, dass Jesus Eckstein nicht auch nur Eckstein bedeutet, wo Aussicht auch der Schlusssteig sein kann. Und ich muss ganz ehrlich sein, in dem Moment bin ich schnell geschaut, wie meine App, echt, das habe ich noch nie gehört, ob das wirklich auch stimmt, was du da erzählst.
Stimmt's?
Es stimmt, ja. Ich habe es auch gefunden. Der hat es auch sehr spannend gefunden. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sein, dort habe ich halt nicht ganz aufgepasst. Aber ich finde, ich tue jetzt auch ein bisschen interpretieren, es geht ja gut. Ich finde, Jesus, der Eckstein, ein bisschen unseren Start geben für unser Leben mit ihm. Und auch ein bisschen zum Schluss halt, wo wir auch herschauen, auch gerade wenn es gegen das Ende zugeht, sprich jetzt da natürlich bei mir, neue Ort, aber gleich auch weiterhin einfach den Blick auch auf ihn ausrichten. Und darum tue ich ihn jetzt mal da herstellen. Also Jesus, der wieder sozusagen auf sich selber führt. Und jetzt muss ich da ein bisschen Platz schaffen, sonst reicht es nicht. Und gleichzeitig weiterhin der Apostel und der Propheten, wie der Benni erzählt haben, die ja immer wieder auf ihn hergewiesen haben. Wo ich jetzt würde sagen, was für mich auch immer wieder wichtig wurde, ist natürlich auch im Dienst, aber auch persönlich, das Wort Gottes. In all dieser Zeit sind wir von Jesus her, gehen wir raus in die Welt, jeder im Ort, wo er ist, und in der Gemeinde, wo er ist, wo wir uns einsetzen lassen. Und für mich ein wichtiger Grund, zum merken, wo ich wirklich auch hergehöre, was zu mir passt, was mir auch wichtig wird, ist, wenn ich das Wort Gottes lese, wenn ich das lese, was Propheten, sei es im Alten, die Apostel im Neuen Testament geschrieben haben, wenn ich merke, doch, das berührt mich, das wird mir wichtig. Und da habe ich das Gefühl, da will mich Gott auch einsetzen für seine Gemeinde, dort, wo ich gerade vor Ort bin.
So weit, so gut. Jetzt fehlt aber etwas ganz, ganz Wichtiges. Dir fehlt noch Anschauungsmaterial. Die lebendigen Steine, wo sind die?
Die lebendigen Steine? Ja, ich habe 2K.
Du hast 2K. Lass genau. Mal, Jonas, ich habe gesagt, es ist alles Anschauungsmaterial vorhanden. Wir haben natürlich auch für lebendige Steine gesorgt. Wir haben in die Gemeinde hineingeschaut und wir haben ganz einen Haufen lebendige Steine gefunden.
Sehr gut.
Und der Nathanael als Jugendleiter bringt dir jetzt die lebendigen Steine und erklärt da weiteres dazu. Kannst du ihm das Mikrofon parat machen, dass er noch etwas dazu kann sagen. Ich habe es am Boden gelegt. Kannst du noch das nächste Bild bringen, Esther, damit die Leute auch sehen?
Kannst du uns noch kurz rüber, sonst sind wir gerne auf dem Kamerabild drauf da. Genau, und zwar habe ich dir da die lebendigen Steine gebracht von unserer FEG da in Altstetten. Alle oder sehr viele, die auch da sind, haben so einen Stein gestaltet, um dir auch etwas mit auf den Weg zu geben. Und deine Aufgabe wird jetzt auch da noch weiterhin sein, um mit diesen lebendigen Steinen den Tempel oder das Gebäude da weiterbauen. Ja. Genau.
Genau, du darfst in deiner Illustration gerade noch kurz fortfahren. Und ja, nimm doch vor allem die Steine, die beschriftet sind, nimm die und setz die doch noch zu einem Tempel zusammen und darfst noch den einen oder anderen Gedanken einfließen lassen.
Okay. Also du erwartest ja gerade genug. Ja. Genau, also ich baue jetzt einen Tempel, er wird im Original natürlich nicht gerecht werden. Aber gleich natürlich wunderbar. Ja, was haben wir denn da? He? Uli Jungen, ah, Benzine Pastor. Ah, so gut. Dann gehen wir hier her. Ich tue es mit Lego Technik, ist einfacher ins Gefühl. Die braucht noch Kraft.
Genau, wir haben die Familien bereits zusammengesetzt, damit die als Ganzes kannst
sehr cool
platzieren.
Ja, jetzt du. Also schön ist ja, bei Lego Technik hat man für die Bedienungsanleitung. Und jetzt würde ich natürlich sagen, die Bibel ist natürlich eben genau das Richtige. Aber hilft mir wahrscheinlich jetzt da auch nicht gerade so, das gut
also zusammensetzen. Ich kann vielleicht vorausschicken, wir haben nicht vorgegeben, wie es muss aussehen muss. Du bist wirklich frei in der Gestaltung.
Das ist doch wunderbar. So. Ja.
Was ist wichtig für uns zu wissen, wenn du jetzt die lebendigen Steine platzierst? Ist das so einfach für uns? Oder willst du da noch etwas dazu sagen?
Also, natürlich, ihr habt es schon zusammengesetzt, gell? Wahrscheinlich im Bewusstsein, dass es in dem Sinne nicht perfekt aufgeht, sage ich jetzt mal. Oder vielleicht würde es perfekt aufgehen, aber ich merke, es ist gar nicht so einfach, um jetzt gerade zu merken, wann müsste ich gerade wo welchen Stein
hersetzen. Du doch einfach die Steine, damit man noch etwas sieht, einfach zusammensetzen, ohne dass du da jetzt grosse Gedanken dazu machst. Das war auch nicht die Intention dahinter gewesen.
Da bin ich froh.
Genau. Einfach für dich noch zum Wissen, das ist dein Abschiedsgeschenk. All das Duplo, das du hast, darfst du mitnehmen. Im Hinblick, danke, dass du deine Liebe zu Lego auch deinen Kindern mal wirst können weitergeben.
Jawohl, Schätzchen.
Und beschriftet, damit du dich an unsere lebendigen Steine zurückerinnerst, die du da hast cool dürfen erleben.
Danke vielmals.
Genau. Du darfst eigentlich weiterbauen. Ich fahre da noch kurz weiter in dieser Zeit. Die grosse Frage ist jetzt noch, was hat der Bagger, der jetzt dort unten steht, der Lastwagen, mit dem zu tun? Warum hat der Jonas das bekommen vom Tini? Als Pastor bleibt er Gemeindebauer. Und als Pastor wünschten wir uns manchmal, wir hätten so einen Bagger. Und könnten mal so einen störrischen Stein wegzerren und einsetzen in den Tempel? Oder einen Stein, der am falschen Platz ist, unserer Sicht nach an den richtigen bewegen? Aber ich kann dir sagen, Jonas, das ist nicht der Fokus, warum du das bekommst. Wenn ich ehrlich bin, musst du dich von diesem Bild als Pastor, als Baggerführer verabschieden. Der Bagger hat nichts mit dir zu tun, sondern was ist der Platz von Jonas als Gemeindebauer? Er steht nicht irgendwo als Baggerführer neben dem Tempel, sondern wenn der Jonas die Gemeinde bauen will, geht das nicht anders als wie bei der Gemeinde. Kannst du das nächste Bild noch geben? Bei den anderen von der Gemeinde. Sondern der Jonas ist genau gleich wie wir. Ist er einfach ein Stein im Reich Gottes. Ein Stein, ein lebendiger Stein in dem Tempel, wo irgendwo auch da drin ist. Er ist zwar der erste Jugendpastor von der FG Altstetten. Und gleich ist er nur ein Stein. Und so baust du Gemeinde, Jonas. Und das wünsche ich mir für dich, dass du auch in den Kirche Bildern so wirst können vorausgehen, als Vorbild, als lebendiger Stein, wo sich wieder Petrus dich herausfordert, einsetzen lässt. In dem Bau, in dem Tempel Gottes. Und du das zum Vorbild wirst für die ganze Gemeinde und sie dir da wird nachfolgen. Genau. Du darfst an dieser Stelle gerne den Platz nehmen. Merci vielmals für deinen spontanen Einsatz. Du hast das mit Bravour gelöst. Ich glaube, das hat den letzten Applaus verdient. Ja. Wir sind am Ende dieser Predigt angekommen, wir haben Jonas noch einmal ein bisschen fordern, aber die Aussage vom Text dahinter bleibt, die Herausforderung vom Text bleibt. die Lego bleiben für Jahrhunderte an diesem Platz. Sie sind aus Plastik, die verderben nicht so schnell. Für uns ist das nicht so einfach, an unseren Platz zu sein, geschweige denn unseren Platz zu finden. Wir brauchen die Beziehung zu Gott. Und darum bin ich so dankbar, dürfen wir die Gegenwart Gottes in unserem Leben haben und aus dieser Gegenwart Gottes, aus dem Geist Gottes heraus immer wieder reden lassen, hören, wo ist unser Platz. Und für das möchte ich gerne beten für uns als Gemeinde, für die Jungen. Freut mich, dass der Tini auch noch aufgekommen ist für den Verabschiedungsteil. Wir sind zum Glück nicht so viele Gottesdienstbesucher heute, sodass ihr gar knapp auch noch Platz habt. Schön. Wir beten für uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns zu deiner Wohnung machst. Was für ein Vorrecht, wenn wir sehen, dass der Tempel etwas Exklusives ist. Etwas, das deinem Volk vorbehalten ist. Und wir dürfen zu deinem Volk gehören. Wir haben Bürgerschaft bekommen. Wir sind dein Tempel geworden. Und oft ist uns nicht bewusst, was das bedeutet, was für eine Heiligkeit und Herrlichkeit in uns wohnt. Dass du gegenwärtig bist, tagtäglich. Und wir wollen das bekennen und dich darum bitten, dass du uns Hilfe und Kraft schenkst, uns immer wieder daran erinnerst und dass wir uns bewusst werden, was bedeutet das, mit dir so dürfen unterwegs sein. Und wir bitten dich darum, dass du uns führst und leitest und zeigst, wo unser Platz ist und dass du uns Kraft gibst, den Platz einzunehmen, den Mut gibst, den Platz einzunehmen. Und dass wir dürfen erleben, was es für ein reicher Segen ist, in einer Gemeinde eingebunden zu sein, wo alle an ihrem Platz sind und einander gegenseitig bereichern. Amen.